Ganz neu im Buchhandel das Buch Dein ist das Reich. Dein ist das Reich, so heißt der zweite Roman von Katharina Döbler. Bekannt ist sie als Autorin und als Literaturkritikerin, auch hier bei uns, hier bei RBB Kultur, also eine Kollegin von mir. Deshalb jetzt auch das kollegiale Du. Katharina, herzlich willkommen.
Hallo.
Nun bist du selber Kritikerin. Wie geht's dir denn als Autorin mit den Kritikerinnen und Kritikern? Wie schwergewichtig ist das für dich, jetzt selbst besprochen zu werden und nicht zu besprechen?
Ach, das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Einmal deswegen, weil das bei meinem ersten Roman schon immer ein großes Thema war. Das hat sich schon so ein bisschen abgenutzt. Und außerdem bin ich nicht mehr so viel mit Literaturkritik beschäftigt, in der Tat. Ich bespreche ja viel Bücher, die schon lange erschienen sind, eher so Klassiker oder Wiederentdeckungen. Und bin ja sonst auch im politischen Journalismus aktiv, bei Le Monde Diplomatique. Das ist ja so mein zweites wichtiges Standbein.
Es ist auch ein sehr politischer Roman, es ist ein philosophischer Roman. Er zeichnet ja im Grunde ein Bild des vorigen Jahrhunderts, erreicht ja auch, denn es geht ein bisschen, nur ein kleines bisschen, aber auch um dich selbst, um dein Denken und Fühlen. Und Ausgangspunkt, das sind die Leben deiner Großeltern, die Missionare waren auf Neuguinea. Wie schwer war es für dich, die eigene Familiengeschichte anzunehmen, aufzuarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen?
Also wenn ich ein einziges Adjektiv benutzen dürfte, dann würde ich sagen grauenhaft. Weil ich habe wirklich gebraucht, ich habe vielleicht 40 Jahre meines Lebens oder 50 Jahre meines Lebens gebraucht, um mich mit dem Thema wirklich beschäftigen zu können. Weil ich lange Zeit in meinem Leben auf der Flucht war davor. Es gab in meiner Kindheit ja immer schon diese Erzählungen, diese Märchen, die meine Großmutter mir immer erzählt hat. Und es gab diese Sehnsuchtsgeschichten meiner Mutter, die so völlig nostalgisch da an ihrer seligen Kindheit hing. Es gab dann diese komischen Missionsanekdoten, die dann immer so in so Missionskreisen erzählt wurden. Und das alles war so, es war irgendwie nicht greifbar. Es war immer so ein bisschen, als würde jemand aus irgendeinem Buch irgendwas vorlesen und dazwischen fehlt ganz viel. Also ich habe es nie so richtig verstanden, aber die Stimmung, die dabei rüberkam, die war unheimlich, die war schmerzgeladen, die war nostalgisch. Und später, als ich dann so politisch wacher wurde und auch so ein bisschen mir klarer wurde, was das eigentlich ist, dass das Ganze was mit Kolonialismus zu tun hatte, da fand ich das einfach nur furchtbar und ich habe mich eigentlich ziemlich geschämt für diese Familiengeschichte.
War das der größte Schmerz? Du hast eben gesagt, schmerzgeladen.
Schmerzgeladen deswegen, weil mir klar war, dass alle, die da beteiligt waren, also meine Eltern und auch meine Großeltern, für die war da was mit verbunden, was ihr wehgetan hat. Das war natürlich auch die Verluste im Krieg. Einer meiner Onkel ist gefallen. Aber vor allen Dingen war das auch diese furchtbare Tatsache, dass die Missionare ja ihre Kinder nach Deutschland gebracht haben. Vor dem Krieg war das noch. Und die dann zurückgelassen haben, weil sie ja das Werk Gottes tun wollten. Und die Kinder, die blieben dann eben bei Verwandten, meine Mutter sogar in einem Heim. Und für die war das ganz schlimm, weil sie noch nicht mal Deutsch konnte, als sie dann im Nazi-Deutschland abgeliefert wurde und da bleiben musste. Und das waren einfach so Traumata und Schmerz und so eine auseinandergerissene und nie wieder so richtig zusammengeklebte Familie. Das war einfach spürbar für uns Kinder, auch wenn das nie so offen gesagt wurde.
Alle, die im Buch beschrieben werden, seien es die Menschen, die auf Neuguinea geboren wurden, seien es die Missionare, seien es die Männer, die Frauen, sind, so habe ich das Buch gelesen, Opfer, vor allem Opfer auch von Glaubensdoktrinen, von der Kirche als Institution. Für mich war das auch ein ganz stark kirchenkritisches Buch.
Ja, das ist es natürlich, absolut. Und die waren eben nicht nur Opfer, die waren eben Täter, auch Täter oder manche vielleicht auch in erster Linie Täter. Weil es ist ja wirklich so gewesen, dass die Mission für den Kolonialismus den Überbau geliefert hat, die Theorie. Die haben den Einheimischen weisgemacht, dass sie sozusagen erlöst werden, wenn sie ihre Unterdrückung akzeptieren. Und das ist so, so tief eingedrungen. Ne? Das hat so sehr die Würde auch der Einheimischen da untergraben. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass den meisten Missionaren oder vielleicht nicht den meisten, aber manchen auch nicht klar war, was sie da anrichten. Weil das waren auch die Figuren in meinem Roman nicht und auch meine Großeltern nicht. Das waren keine gebildeten Leute in dem Sinn. Die kamen aus fränkischen Dörfern. Das waren Kinder von ziemlich armen Leuten. Zum Beispiel mein einer Großvater, der stammte von einer Bauernfamilie mit 15 Kindern, die kannten nichts, die kannten die Welt nicht. Und die sind dann dahin gekommen und haben sozusagen ihre protestantische, dörfliche Vorstellung davon, wie Dinge zu sein haben, dahin transportiert.
Ich habe mir eine Stelle ausgesucht, die ich gern vorlesen würde, weil sie mich ganz besonders berührt hat. Da geht es um Nette, die Großmutter, die es ja auch geschafft hat, zum Teil sich zu emanzipieren, die ja zum Beispiel eine Zeit lang in New York gelebt hat. Und wir gehen mal in diesem kurzen Ausschnitt kurz nach New York City. Am Sonntag in der German Lutheran Church singen sie dann wieder Jesus, meine Zuversicht. Wenn es im Leben keine Liebe mehr gibt, bleibt einem eben nur Zuversicht, denkt Nette. Wenn die, die man so sehr geliebt hat, alle tot sind. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, betet sie mit. Aber das Reich und die Herrlichkeit lassen sie kalt. Was hat sie zu schaffen mit Herrlichkeiten? Da waren die Trommeln und Märsche, der bayerische Prinzregent in seiner Paradeuniform. Sie hat in München in der Menge gestanden, Jubel und Geschrei, Blumen in den Gewehrläufen. Und dann, was gehen sie die Reiche an? Kaiserreich, Deutsches Reich, Vereinigte Staaten. Und was hilft es, dass auf den Soldatengräbern von Servan-Mézincourt Kreuze stehen? Es gibt keinen Trost. Nicht in all den Gebeten, nicht hier in der Hohen Kirche und auch nicht im Kerzenlicht der jüdischen Freitagabende. So sitzt sie in der Bank und singt und betet und betrachtet den toten Mann am Kreuz, der keine Antwort gibt. Dieser tote Mann am Kreuz, Katharina Döbler, spielt er für dich noch eine Rolle?
Nein. Also nicht als toter Mann am Kreuz. Ich halte sehr, sehr viel von vielen Schriften in der Bibel, aus literarischen Gründen, aber auch zum Teil wegen ihrem Inhalt. Also die Bergpredigt ist für mich immer noch was ganz, ganz Großartiges. Aber die kirchlichen Dogmen und die Vorstellung von jemand stirbt für unsere Sünden und auch diese Tatsache, dass man sich angewöhnt hat, einen gefolterten Sterbenden in ein Gebetshaus zu stellen, eine Kultstätte zu stellen, das finde ich, je älter ich werde, desto mehr abstoßend. Also ich habe damit wirklich auch abgeschlossen und bin auch früh aus der Kirche ausgetreten, wobei ich da die Einzige in meiner Familie bin, in meiner weiteren Familie auch. Aber der Glaube war noch nicht mal so sehr der Grund, warum ich mich mit diesem Buch so schwer getan habe, sondern vielmehr war es so, dass es nicht so leicht war, mir diese Figuren zu vergegenwärtigen. Ich kannte meine Großeltern als alte Leute und dann meine geliebte Großmutter, die im Buch Nette heißt. Also das ist natürlich auch viel hinzufantasiert und viele Lücken sind gefüllt worden. Aber diese Großmutter, die war mir sehr nah und die war der Anker meiner Kindheit, meiner ziemlich verworrenen teilweise Kindheit. Und mir dann vorzustellen, wie sie als junge Frau dann in New York ist und wie sie dann sich später in so einen Abenteurer verliebt, der zwar ein Missionar ist, aber trotzdem ziemlich schillernd und auch nicht so moralisch astrein. Also was da passiert, so als junge Frau mit ihr, das war eine echte Herausforderung. Und das hat mich aber auch wirklich fasziniert. Also das so zu erfinden. Und in dem Erfinden und in dem Schreiben bin ich plötzlich ganz anders reingekommen in meine Familiengeschichte. Und zwar jenseits von frommen Sprüchen und von Bibelzitaten und was da alles immer so auf den Tisch gelegt wurde, wenn es heikel wurde. Ne? Sondern das war dann wirklich dieses Gefühle zu finden in dem Ganzen, die meistens nicht so offen ausgesprochen waren.
Das Ganze hat ja auch viel damit zu tun, dass alle Figuren um Würde ringen und am Ende letztlich doch alle in Bedeutungslosigkeit versacken.
Ja, aber vielleicht ist das Leben so. Also ich habe mal einen Revolutionär gekannt, einen Polnischen, der gesagt hat, wenn man einmal im Leben Revolution gemacht hat, dann was soll dann doch noch danach kommen? Ne? Da geht nichts mehr Großes. Und ich glaube, Leute, die so ein Leben geführt haben und das für ihre Aufgabe gehalten haben und das dann wirklich irgendwie überlebt haben, also die eine nach mehreren Jahren Lager, die anderen da mit so einer Odyssee wie meine Großmutter, meine Geliebte, die dann bis nach China gelangt ist, bis sie wieder nach Deutschland zurückkam, oder der eine, der dann auch umkam. Wenn jemand sowas hinter sich hat und dann wieder zurückkommt in das, was mal Heimat war, dann, ich glaube, dann bleibt nicht mehr viel, was man im Leben noch tun kann, außer sich davon zu erholen.
Du verrätst im Buch, dass du als Kind oder auch als Jugendliche oft mehr weggehört hast, als hingehört hast, dass du viel recherchieren musstest. Gehörte zum Recherchieren dazu, auch nach Neuguinea zu fahren?
Das wollte ich. Also ich hatte ja sogar ein Stipendium dafür und dann kam Corona. Also die Reise war geplant, war praktisch schon eingetütet und dann ging das nicht. Und im Nachhinein war ich dann ganz froh, weil es im Grunde auch angelegt war und ja schon fast fertig war eigentlich, als historischer Roman, als Familienroman. Und es war mir auch klar, das wusste ich ja aus vielen Erzählungen von Leuten, die dort waren, dass es einfach nicht mehr so ist, wie es war. Das würde man gar nicht wiedererkennen. Das hätte mich dann nochmal auf eine andere Spur gebracht. Aber ich habe fest vor, wieder hinzufahren. Also wenn es wieder geht, dann wirklich hinzufahren.
Es ist natürlich dieser Roman auch eine Reise zur eigenen Familie, auch zum eigenen Ich, zu deinen eigenen auch politischen Wandlungen. Das Thema Kolonialismus, Aufarbeitung des Kolonialismus ist ein sehr aktuelles. Heute kam gerade die Meldung, dass das Boot von der Insel Luff aus dem sogenannten Bismarck-Archipel, also genau da, wo auch das Buch spielt, nun doch in Berlin bleiben soll. Und Menschen, die sagen, das geht nicht, gibt es auch ganz viele, wie den Historiker Götz Ali. Hast du jetzt ein bisschen Angst oder sagst du, nein, genau das will ich ja auch, dass du jetzt in den Strudel der Diskussion, der politischen aktuellen Diskussion zum Thema Kolonialismus mit dem Roman gerätst?
Nein, ich finde das richtig gut, weil das Buch ist nicht einfach eine Familiengeschichte, sondern das ist wirklich eine historische Erzählung, die verortet ist in einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Ort. Und es gibt zum Beispiel in meiner Familie auch noch so vereinzelte Artefakte, also jetzt nicht so viel, ne? Aber natürlich haben die alle irgendwas mitgebracht. Und in Neuendettelsau bei der Mission, da lagert ein ganzer Keller voll Zeug, was niemand mehr angeguckt hat. Und da gibt es auch interessante Gespräche zu Restitution und was man damit macht. Und es ist natürlich auch überhaupt die Frage, der deutsche Kolonialismus, ja, ein bisschen kennt man Deutsch-Südwest, ne? Aber es gibt so wenig belletristisches Material dazu. Es gibt ja natürlich akademische Arbeiten, aber so in der breiten Öffentlichkeit ist das sowas wie gar nicht da. Und deswegen bin ich total froh, dass ich jetzt genau in der Zeit mit meinem Buch erzählerisch da auch was beitragen kann zu der Debatte.
Überaus bemerkenswert ist der Stil. Ich habe das als einen sehr feinen Stil empfunden, emotional aufgeladen, ohne sentimental zu werden. Ich habe wirklich am Ende da gesessen, es sind ja wirklich fast 500 Seiten, und habe am Ende immer langsamer gelesen, weil ich diesen Roman nicht verlassen wollte. Und zum Stil so bemerkenswert der Umgang mit sogenannten verbrannten Wörtern, mit Worten, die wir heute nicht mehr benutzen. Da hast du ganz schön dran gefeilt, oder? Du benutzt sie, aber es ist immer klar mit einer Distanz, ohne dass du das ganz vordergründig darbieten musst.
Ja, das ist natürlich ein großes Problem gewesen. Also erstmal war es so, dass ich beim Schreiben immer in diesen Dokumenten auf diese Wendungen und auf diese Wörter gestoßen bin. Und das war wirklich sehr unangenehm und abstoßend, weil da natürlich auch sich genau diese ganze Herablassung, diese Verachtung transportiert. Und dann habe ich beim Schreiben es aber übernommen, damit man versteht, wie die unterwegs waren, wie die gedacht haben, was ihr Weltbild war. Aber ich habe dann trotzdem die schlimmsten Sachen oder manche Sachen rausgenommen, hatte dann auch heftige Debatten mit meiner Tochter, die erklärt hat, dass man bestimmte Dinge einfach nicht sagen darf. Und ich habe gesagt, man muss manche Dinge sagen, sonst kann man nicht damit fertig werden. Man muss wissen, was passiert ist. Und wenn man das irgendwie auch verbal dann nicht benennt, dann wird es schwierig. Aber das ist natürlich eine Debatte, die auch geführt wird im Moment. Und ich hoffe, ich habe da eine gute Balance gefunden zwischen dem wirklich den Menschen da damals das in den Mund legen, was sie geschrieben haben zumindest, das, was ich weiß, und dem, was uns heute weiterbringt.
Dein ist das Reich von Katharina Döbler, bei Klassengrad erschienen, von mir von Herzen empfohlen. Katharina, wohin hat dich dieses Buch gebracht? Hast du selbst für dich ein bisschen mehr Heimat gefunden?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich habe auf jeden Fall angefangen, meine Familie besser zu verstehen. Vor allem die Frauen in meiner Familie besser zu verstehen. Und habe auch gemerkt, was ich für Ähnlichkeiten mit ihnen habe, was es da für Parallelen gibt. Und ich habe mich ein bisschen auch damit ausgesöhnt, ne, mit der Vergangenheit. Also ich bin ein bisschen weniger wütend und sehe auch anders meine eigene politische Entwicklung, also über den Anarchismus bis hin zu so einer soliden, kritischen Grundlage heute. Es gibt da ganz, ganz viele Parallelen und ich habe auch gemerkt, wie sehr wir alle geprägt sind und ich natürlich geprägt bin von der Familiengeschichte. Und auch wenn man dagegen kämpft und trotzt und wütet, irgendwann ist der Punkt, wo man das wirklich angucken muss. Und mir hat das, glaube ich, schon sehr geholfen, ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.